SWR Kultur. Gespräch.
Mit Christina Hartauer und mit der Autorin Mareike Fallwickel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Mareike, du bist Autorin und mit deinen Büchern, könnte man sagen, triffst du oft ziemlich genau den Zeitgeist. In deinem Buch Die Wut, die bleibt etwa, da geht es um Helene, Mutter von drei Kindern. Beim Abendessen fragt ihr Ehemann, haben wir kein Salz? Und dieser Satz bringt bei Helene das Fass zum Überlaufen. Sie steht auf, läuft wortlos zum Balkon und stürzt sich hinunter in den Tod. Es war eigentlich das Buch, das von der Überlastung von Frauen überhaupt und vor allen Dingen während der Corona-Pandemie erzählt. 2022 ist Die Wut, die bleibt erschienen und dieses Jahr dann eben dein neuester Roman und Alle so still. Darin legt sich eine Gruppe von Frauen zunächst einmal vor ein Krankenhaus. Es weitet sich dann alles noch aus. Ohne Plakate, ohne Parolen, ohne eine PR-Strategie protestieren diese Frauen, und zwar schweigend, indem sie sich eben erschöpft niederlegen. Auch mit diesem Buch hast du wieder einen Nerv getroffen. Jetzt haben wir ja gerade die Weihnachtszeit. Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie. Ein Ereignis, bei dem Frauen ja eigentlich besonders in diese traditionellen Rollen gedrängt werden und deswegen auch überlastet werden in dieser Zeit besonders mit Haus- und Care-Arbeit?
Ja, durchaus. Vor allem ist es schon so eine Anforderung an Frauen, an Mütter, nicht nur, dass alle diese Dinge rund um Weihnachten passieren, dass gebacken wird und gekocht und Geschenke werden gekauft und verpackt, sondern auch, dass es schön ist und gemütlich. Und wir hängen den Frauen schon auch die Verantwortung um für diesen Wohlfühlfaktor.
Du selbst lebst mit deinem Mann in der Nähe von Salzburg, ihr habt zwei Kinder. Wie wichtig ist die Adventszeit für euch als Familie? Also wie weit gehst du bei diesen ganzen Anforderungen mit als Mutter? Dekorieren, Weihnachtsbaum, den Adventskalender selber befüllen, bloß nicht fertig kaufen. Ja, genau, Plätzchen backen, ich weiß nicht, was man noch alles machen könnte. Wie weit gehst du damit?
Also ich habe gerade letzte Woche sehr feine Kekse im Supermarkt gekauft. Und ja, teilweise, aber meine Kinder sind auch schon relativ groß, das heißt, die machen auch einfach viel mit. Das heißt, es gibt schon so Rituale und gewisse Dinge, die wir im Advent gern machen, um so in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass ich zwar sehr wohl Nikolaussackerl besorge und befülle und auch verstecke, aber meine Kinder wissen seit immer, dass ich der Nikolaus bin. Also es steht auch immer drauf von der Mamilaus, weil da steht immer so Nikolaus auf diesen Säcken drauf und das streiche ich dann so durch, damit Mamilaus dabei rauskommt. Und ich will auch einfach nicht, erstens, dass meine ganze Arbeit dahinter unsichtbar gemacht wird. Außerdem lüge ich meine Kinder nie an, tatsächlich nie, auch wenn es mein Leben vereinfachen würde. Und habe denen nie irgendwie diese Geschichten von so Märchenfiguren wie Christkind und Osterhase und so erzählt, sondern eher, dass das einfach Anlässe sind, wo wir gemeinsam feiern, wo man den Leuten, die man gern hat, was schenkt und auch irgendwie drauf schaut, was möchten die, was könnte irgendwie ihnen Freude machen, weil ich das ehrlich gesagt auch sehr schön finde, zu sagen, das ist ein gemeinsames Fest und es braucht nicht unbedingt so eine erfundene Figur dahinter.
Ja, das Krasse ist ja bei diesen erfundenen Figuren, also dem Wichtel oder den Wichthelden, dem Weihnachtsmann, der Nikolaus, wen gibt es denn noch? Jed Moroz, der Väterchen Frost oder in Skandinavien ist es der Tomte. Das sind ja alles Männer. Könnte man sagen, Weihnachten ist so Showtime für die Männer, während die Frauen im Hintergrund still und leise die echte Arbeit machen?
Ja, und vor allem die echten Männer ja nicht beteiligt sind an dieser Arbeit. Ich habe mir dann schon auch letztens überlegt, stell dir einmal vor, es wäre umgekehrt. Stell dir vor, alle diese Weihnachtsdinge und Advent und eben Nikolaus, auch der Osterhase von mir aus, wäre Männerarbeit. Also Männer würden diese Dinge besorgen, machen, sich überlegen. Ich meine, das ist unglaublich viel, auch Mental Load. Und dann würden sie lächelnd und schweigend irgendwie dastehen und zulassen, dass sozusagen das Lob oder die Freude für diese ganze Arbeit erfundene weibliche Figuren einstecken, die es gar nicht gibt. Diese Vorstellung bringt uns irgendwie zum Lachen, weil sie so absurd ist, aber Frauen und Mütter tun das.
Wie hast du das denn gemacht mit deinen Kindern? Weil ich meine, die kriegen ja diese Vorstellungen mit im Kindergarten, bei Freunden, Freundinnen, in der Schule. Das wird ja überall transportiert, in Weihnachtsfilmen, Serien, Büchern. Das ist ja ich würde jetzt schon sagen, so eine PR-Maschinerie für diese Männer, die in unserer Kultur stattfindet. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das quasi, ich sag jetzt mal richtig böse, entzaubert?
Nein, also tatsächlich ist es ja zauberhaft und auch immer ein schönes Fest. Und ich habe ihnen dann auch oft irgendwie gesagt, du, aber für Opa und Oma spielst du halt einfach ein bisschen mit, weil die brauchen das. Und auch so die Cousins und Cousinen und Freunde wissen das nicht, dass es das Christkind nicht gibt. Die glauben daran. Das heißt, das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Spiel. Aber ich habe sie da einfach mitgenommen und das immer ganz offen kommuniziert. Und das hat diesen Zauber nicht zerstört, sondern ich finde, also für mich persönlich ist eigentlich das, was dahinter steht, zu sagen, schau, ich überlege mir schon wochenlang, was macht dir Freude, was möchtest du gerne, was hätte deine Schwester gerne, dein Bruder und so weiter und so fort, weil wir feiern und wir setzen uns zusammen und wir tun diese Dinge gemeinsam. Das finde ich ehrlich gesagt auch viel schöner, also als irgendwie zu sagen, oh, da fliegt ein Christkind zu allen Kindern gleichzeitig. Es ist auch minimal verwirrend, weil Kinder sind ja schlau, also die stellen ja auch ganz viele Fragen dann und nichts daran ergibt Sinn. Und ich will ja auch, dass die denken können, dass die vernünftig denken können und dann nicht behaupten, ja, ja, das Christkind kommt zu allen Kindern, auch zu denen, die gar nicht katholisch sind. Und man kann es nie sehen, weil es ist gerade schon ganz schnell wieder weg. All diese Dinge, die gar keinen Sinn ergeben. Und deswegen ist es immer und war auch immer trotzdem total schön.
Ja, oder der Weihnachtsmann, dem hilft die Zeitverschiebung. Deswegen schafft er das hier auf allen Kontinenten und in allen Ländern nacheinander zu sein. Ich habe eine Studie gefunden aus New York vom Mount Sinai Hospital und ich zitiere mal kurz daraus. Darin heißt es, wir Frauen sind die Geschenkekäuferinnen, die Geschenke-Einpackerinnen, die Dekorateurinnen, die Plätzchenbackerinnen, die Lebkuchenhausbastlerinnen und die Weihnachtsessen-Köchinnen. Und diese Studie zitiert diese Aufgaben, weil sie nämlich gezeigt hat, dass Frauen unter 50 am gestresstesten vor und während der Feiertage sind. Und man könnte ja diesen Frauen vorwerfen, ich sage das absichtlich so böse, und sagen, ja Mensch, dann frag doch deinen Partner und sag ihm doch, dass er halt was helfen soll. Warum ist das nicht die Lösung?
Vor allem dadurch, was wir gerade besprochen haben, dass diese Arbeit so unsichtbar gemacht wird, sieht niemand, wie groß sie tatsächlich ist, wie viel da dahinter steckt. Also das ist auch eine sehr effiziente Maschinerie, die ständig uns suggeriert, diese Dinge passieren so von selbst. Also man kommt irgendwie hin und alles ist schön und man sieht nicht, wer das geleistet hat und wie viel Arbeit das war. Und vor allem auch Jungs und Männer werden ja so sozialisiert. Das heißt, wenn du aufwächst und alle Frauen in deinem Leben machen es dir immer schon gemütlich, die Mama, die Oma, die sagt, bleib sitzen, ich mach schon und so. Und du hast gar kein Verständnis dafür. Es findet auch nicht im öffentlichen Diskurs statt. Es wird nirgends thematisiert, wie wertvoll einerseits diese Care-Arbeit ist, aber auch wie schwer und wie anstrengend. Es wird immer gesagt, das ist keine Arbeit, das ist Liebe. Dann hast du auch gar kein Gefühl dafür, was wäre denn eigentlich zu tun. Und das ist sehr schwierig, also generell dann auch von einem Partner zu verlangen, XYZ muss passieren, der gar nicht weiß, dass XYZ überhaupt existiert, der auch nicht sagen kann, hier bin ich, teile mich ein, weil er ja überhaupt keine Ahnung hat von all diesen Dingen, die da dahinter stehen. Und ganz viele Frauen sagen auch legitimerweise, bevor ich in diesen Konflikt gehe, bevor ich irgendwie da wieder diesen Streit ausfechte und diese Dinge verlange und mir erstreite und dann ist alles irgendwie ungut und die Stimmung ist schlecht, mache ich sie einfach schnell selber.
Es geht schneller, genau. Wobei man ja auch sagen könnte, warum fragt dein Partner, also ich bleibe jetzt einfach in der klassischen heterosexuellen Paarbeziehung zwischen Mann und Frau, warum fragt denn der Mann dann nicht einfach so, Schatz, was brauchen wir denn für die Füllungen? Wobei das ja auch wieder Arbeit wäre, weil sie mir dann erklären müsste, das eine Kind hätte gern das und das andere Kind hätte gern das, aber eigentlich müsstest du es ja auch wissen als Vater und selber dran denken.
Ja, und ganz viele Frauen und Mütter sind auch immer so eine Mastermind hinter diesem ganzen Unternehmen, sage ich jetzt schon fast, in diesem ganzen Familienverband. Die eine Person, die eben weiß, wer mag was, wer verträgt was nicht, wer, keine Ahnung, was gibt es für Sonderwünsche, was ist noch alles zu tun. Und diese unglaublichen langen Listen in unseren Köpfen, die uns dann auch oft irgendwie nachts am Schlafen hindern und uns tatsächlich, also Frauen haben ja auch sehr, sehr krasse Symptome, wirklich körperliche. Deshalb, sie arbeiten im Schnitt insgesamt 98 Stunden pro Woche, wenn man all diese Dinge zusammenrechnet. Das sind 2,5 Vollzeitjobs. Und dann haben sie einfach, keine Ahnung, Angststörungen, Burnout, Schlafmangel, chronische Erschöpfungsdepressionen und werden aber mit all diesen Dingen auch von der Medizin nicht ernst genommen, müssen auch im Schnitt 4 Jahre länger auf eine Diagnose warten als Männer, beziehungsweise das sind dann so Sachen, wo Ärztinnen gerne sagen, ja, sie haben halt viel Stress, reduzieren sie den Stress. Und alle Frauen und Mütter denken sich, ja, nur wie?
Aber warum ist das überhaupt auch Arbeit? Also liegt da so ein bisschen auch so dieser Mythos drüber von der aufopfernden, liebenden Mutter, die qua Natur dazu veranlagt ist, all diese Dinge, ja, ohne sich zu beschweren, einfach zu machen. Es liegt quasi in ihrer Natur und sie muss es so tun. Ist dieser Mythos so stark, dass es auch noch für ganz viele Menschen schwer zu verstehen ist, dass es auch Arbeit ist, unbezahlte Arbeit, für die man keine Urlaubstage, kein Krankengeld und später auch keine Rente bekommt?
Es ist tatsächlich ein Mythos, den wir uns selbst erzählen in einer ewigen Reproduktion, weil wir ihn brauchen, damit Frauen und Mütter eben unbezahlte Arbeitskräfte sind in diesen kleinen Familien, in diesen Strukturen, die wir uns so ausgedacht haben. Man muss verstehen, dass Frauen weltweit an jedem einzelnen Tag 12 Milliarden Stunden unbezahlte Care-Arbeit leisten. In Deutschland wäre diese Art von Arbeit in einem Jahr 1 Billion Euro wert. In Österreich hätte sie zum Beispiel während der 2 Pandemiejahre 45% der gesamten Wirtschaftsleistung ausgemacht. Man kann aber jahrzehntelang in der Wirtschaft arbeiten, Wirtschaft studieren, sich mit Wirtschaftstheorie beschäftigen, ohne überhaupt jemals zu hören, was für ein massiver Wirtschaftsfaktor Sorgearbeit ist. Und man muss auch verstehen, ohne diese Sorgearbeit gäbe es gar keine Wirtschaft, keine Gesellschaft, keine gemeinschaftsstiftenden Rituale. Es gäbe keine Kinder. Es gäbe vor allem, da wir so gerne arbeiten, wir sagen so, kapitalistischer Erfolg ist momentan unser Lebensziel, unser größtes Projekt ist es, Dinge zu kaufen, die wir vorher herstellen. Dann müssen Kinder geboren werden und sie müssen auch zumindest so lange überleben, dass sie anfangen können zu arbeiten und jemand muss dafür sorgen. Und auch all diese Dinge, die so der Kleber sind für unsere Gesellschaft, die würden nicht stattfinden. Also Frauen könnten tatsächlich das gesamte Zusammenleben, wie wir es kennen, und auch die gesamte Ökonomie innerhalb kürzester Zeit zum Erliegen bringen.
Und das machen die Frauen in deinem neuen Buch und alle so still. Da gibt es 3 Personen, die quasi so im Fokus deines Buches stehen. Das ist einmal eine Krankenpflegerin Mitte 50, eine Influencerin Anfang 20 und ein junger Mann. Der ist Schulabbrecher und hält sich mit Minijobs, die sehr ausbeuterisch sind, über Wasser. Er ist zum Beispiel, arbeitet so als Lieferbote. Und diese 3, die schließen sich einer immer größer werdenden Gruppe von Frauen an, die sich zusammentut, um sich abzulegen, wirklich auf der Straße hinzulegen, niederzulegen aus Protest. Also sie ist, das ist quasi eigentlich der ultimative Streik. Das beschreibst du auch ganz großartig in deinem Buch, dass die Politik und die Gesellschaft auch nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Weil das, was diese Frauen machen, ist ja nicht verboten, weil sie machen ja Arbeit, für die sie sowieso nicht bezahlt werden, für die sie sowieso später keine Rente und überhaupt keine Urlaubs- oder Krankheitstage bekommen. Es gibt keinen Arbeitsvertrag für die Arbeit, diese Sorgearbeit, die sie machen. Das heißt, wenn sie sich aus Erschöpfung hinlegen, dann kann auch eigentlich niemand etwas dagegen sagen. Und du beschreibst es aber, wie mit welcher Brutalität dann auch die Politik mit schnellen neuen Gesetzen auf diesen Streik reagiert. Was war so der Anlass für dich, diese radikale Form des Protests einmal in einem Roman durchzuspielen?
Also tatsächlich gibt es in Die Wut, die bleibt, einen Satz, den habe ich der Lola in den Mund gelegt.
In deinem Vorgängerroman, ja.
Genau, das ist eine der 2 Protagonistinnen. Die sagt an einer Stelle, stellt euch vor, Frauen tun all diese Dinge nicht mehr. Sie kochen nicht, sie putzen nicht, sie lenken keinen Bus, sie sitzen in keiner Supermarktkasse. Sie verweigern die Kraft dieser Körper, über die ständig fremdbestimmt wird. Dann wollen wir doch mal sehen. Und dann habe ich so kurz innegehalten und mir gedacht, ach so, das wird dann also mein nächster Roman. Und dann habe ich mich 2 Jahre lang sehr viel beschäftigt mit Streik und Verweigerung. Und ich war auch wegen Die Wut, die bleibt, auf sehr vielen politischen Bühnen und in Interviews und Podcasts und Gesprächen und Diskussionen. Und da gibt es einen Satz, der jedes Mal am Ende dieser Gespräche steht. Und ich habe das Gefühl, ohne nicht gesagt wurde, geht niemand nach Hause. Und er lautet, ohne Sorgearbeit bricht das System zusammen. Und dann sind alle so zufrieden. Und ich habe mir gedacht, Moment, aber ich will, dass dieser Satz am Anfang steht. Ich will wissen, was soll das denn bedeuten? Was heißt das, das System bricht zusammen? Wer merkt es als Erster? Wo fängt es an zu bröckeln? Und wie viel Zeit bleibt uns dann überhaupt noch? Und so ist dieses Buch entstanden. Das heißt, während Die Wut, die bleibt, sehr inspiriert war von diesen äußeren Begebenheiten. Ich habe das oft erzählt, dieser Lockdown, in dem wir uns befunden haben und Nachrichten von Freundinnen, von Müttern, die mir geschrieben haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe jetzt einfach vom Balkon, ist es diesmal mit sehr viel mehr Absicht. Also diesmal habe ich mir wirklich gedacht, okay, die Bühne ist schon da, die Aufmerksamkeit ist schon da, subtil ist jetzt einfach aus.
In deinem Roman erwähnst du einen Streik in Island Mitte der 70er, wo sich mehrere Frauenorganisationen zusammengetan haben und die Arbeit niedergelegt haben. War das auch so ein Beispiel, wo du dachtest, das könnte man mal wieder hervorholen und nochmal weiterdenken?
Die Isländerinnen haben das sogar wiederholt letztes Jahr. Und vor allem, ich glaube, es waren 100.000 oder so Frauen in Island, was bei der isländischen Bevölkerung ein sehr großer Anteil ist und auch sehr organisiert auch angekündigt. Und in den 70er Jahren war das schon sehr revolutionär. Also die Männer waren, so wird es zumindest erzählt, an diesem Tag recht hilflos. Das heißt doch immer, dass in allen Supermärkten die Würstchen ausverkauft waren. Das war so das Einzige, was Väter anscheinend irgendwie zubereiten konnten. Und in Island hat das schon auch sehr viel bewirkt. Also wir wissen ja, Island ist so in Gender Pay Gap und Väterkarenz tatsächlich sehr, sehr weit vorne im positiven Sinne und hatte dann auch eine weibliche Staatspräsidentin, die tatsächlich auch geschieden war und als Single Mom ein Kind adoptiert hatte, was für die 70er Jahre schon einigermaßen modern war.
Wäre das dann eigentlich auch der Zeitpunkt, das während Weihnachten auch nochmal so zu machen? Also ich weiß nicht, wann die Isländerinnen das gemacht haben, ob sie das am Weltfrauentag, am Internationalen Frauenkampftag am 8. März machen. Oder wäre das nicht eigentlich die Gelegenheit, auch jetzt im Rahmen der Feiertage sowas mal kollektiv anzustoßen?
Da wäre es auf jeden Fall sicher sehr wirksam. Also ich will ja, also das ist schon eben die Wut, die bleibt so und in Alles ist still noch mehr Dinge so erzählen, dass sie aufhören, damit man sehen kann, wie wichtig sie sind und wie essentiell und wie gemeinschaftsstiftend. Also die Wut, die bleibt ja diese Mutter, die dann einfach von Anfang an fehlt, diese Lücke in Mutterform, wo man sich fragt, okay, aber was hat diese Mutter denn eigentlich die ganze Zeit getan? Und es wird erst dann sichtbar, weil sie es nicht mehr tut. Und bei uns alle so still ist es eine größere Gruppe an Frauen, die all diese Dinge nicht mehr machen. Und deswegen fällt auf einmal auf, wenn sie nicht getan werden, dann, Zitat, bricht das System zusammen.
Wo fängt es dann an mit dem Systemzusammenbruch? Was würdest du sagen? Wo merkt man es am ehesten? Wo, an welchen Schnittstellen unserer Gesellschaft merkt man, dass das System ziemlich labil ist und sofort zusammenbrechen würde?
Also tatsächlich, wenn Sorgearbeit als Faktor entzogen wird, geht es sehr, sehr schnell. Der Roman lässt sich ein bisschen Zeit. Im Roman ist der Handlungszeitraum ungefähr eine Woche, wobei man in den ersten Tagen erstmal so die Figuren kennenlernt. In Wirklichkeit, bei allem, was ich so recherchiert habe, hätten wir Stunden. In gewissen Bereichen hätten wir nur Stunden. Und generell muss ich auch einfach vorstellen, alles, worauf wir uns so verlassen, das heißt Frauen, die nämlich auch Männern und ihrer Arbeitskraft den Rücken frei halten, wenn die das nicht mehr tun. Es fehlen ja nicht nur die Frauen mit ihrer Arbeitskraft, es würden sofort auch die Männer fehlen. Wenn Männer kämen nach Hause und würden irgendwie statt, keine Ahnung, einem schönen Schnitzel auf dem Tisch brüllende, vernachlässigte Kinder, Angehörige, die sich nicht selbst versorgen können, vorfinden. Und es fällt ja auch alles an Betreuungsangeboten aus. Das heißt, es gibt keine Schule, keinen Kindergarten. Männer müssten physisch anwesend bleiben, um eben diese Menschen, die in einem sehr, sehr krassen Abhängigkeitsgefügen sich befinden, das heißt, du kannst die nicht zurücklassen, weil sie sonst schlicht und ergreifend sterben. Sie müssten physisch anwesend sein und könnten nicht mehr erwerbstätig sein, weil das ist ja räumlich getrennt üblicherweise, weil wir Care-Arbeit nicht bezahlen. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit würde dieses ganze Getriebe stillstehen.
Mareike, du bist 1983 in der Nähe von Salzburg geboren, einem kleinen Bergdorf, hast du mal erzählt. Mit welchen Rollenbildern bist du dort aufgewachsen? Welche hattest du quasi in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft?
Ganz klassisch. Die Papas haben so das Zuhause verlassen, um Karriere zu machen und die Mütter haben pünktlich um 12 das Essen auf den Tisch gestellt.
Und hast du damals schon kapiert, da stimmt irgendwas nicht? Das ist unfair, dass es so krass zweigeteilt ist? Oder hast du die Distanz gebraucht? Oder wann genau hat so das Nachdenken eingesetzt?
Wir fanden das alle ganz normal. Es ist natürlich, wenn du so sozialisiert wirst und es nur so kennst und siehst, schwer zu hinterfragen. Vor allem aus heutiger Sicht können sich das junge Menschen gar nicht vorstellen, aber es waren die 80er Jahre. Die größte technische Errungenschaft war ein Faxgerät. Und was nicht im Brockhaus stand, das gab es nicht. Das heißt, es war auch nicht möglich zuzugreifen auf diese Informationen, die wir heute haben oder die junge Menschen heute haben. Und ich bin tatsächlich eine dieser ganz klassischen weißen Feministinnen, die immer Zugang gehabt hat zu Ressourcen wie Bildung in erster Linie und einen gewissen Wohlstand und die deshalb ganz oft erst diesen Erweckungsmoment haben, wenn sie selber Mutter werden.
Okay, was war das für ein Erweckungsmoment?
Ja, so ein, ach so, es ist gar keine große Freiheit, die ich hier habe, ist eher ein Käfig.
Und was hast du mit diesem Erweckungsmoment gemacht?
Naja, ich habe angefangen, Bücher zu schreiben.
Aber das klingt ja erstmal schwierig, wenn man ein Kind bekommen hat. Das heißt, wie konntest du das möglich machen?
weil es eben diese Ressourcen gibt. Ich bin natürlich wahnsinnig privilegiert in dieser Hinsicht. Ich werde dann auch oft in so Interviewsituationen oder auf Bühnen gefragt, ja, aber warum bist denn du jetzt hier? Also warum redest du über diese Themen, wenn du ja eh einen Partner hast, der sich die Care-Arbeit mit dir teilt? Wenn, ich meine, ich kann ja nur anwesend sein in dieser Situation, weil ich eben diese Privilegien habe. Aber genau das macht es ja so notwendig, für alle zu sprechen, die nicht auf dieser Bühne sein können und über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, okay, hier rechts, links, vor und hinter mir sind alle meine Schwestern. Und mir wird zugehört, deswegen setze ich mich ein für diese Schwestern.
Das heißt, du hast es eben angesprochen, du und dein Partner, ihr teilt euch die Care-Arbeit. War das hart, das sich zu erarbeiten als Paar? Und würdest du sagen, ihr seid da wirklich gleichberechtigt?
Es war überhaupt nicht hart, weil das ist schon sehr lange her und ich kannte zu dem Zeitpunkt das Wort Care-Arbeit noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt im deutschsprachigen Raum da schon so etabliert war. Und es war überhaupt kein feministischer Akt oder auch nichts, was ich irgendwie, weiß nicht, ihm aufgedrängt habe, sondern wir haben ein Kind bekommen und haben uns überlegt, okay, wie teilen wir das jetzt auf? Das war alles.
Und es hat geklappt, weil du meintest, ihr seid privilegiert, eben zum Beispiel als Autorin kannst du deine Zeit frei einteilen, du bist nicht gezwungen, zu den und den Zeiten irgendwo zu sein, im Büro zu sitzen und so. Das sind eben diese Privilegien, die du eben auch hast.
Ja, also ich war da noch nicht Autorin, aber natürlich sind es viele Privilegien. Also zum Beispiel jetzt gerade ist auch Michael Lindner zurückgetreten, weil er Die Wut, die bleibt, gelesen hat. Das ist ein
SPÖ.
Politiker,
genau,
im Land Oberösterreich, ein der SPÖ-Landesvorsitzende. Und ich war dann mit ihm an einem Tisch, wir haben über diese Dinge geredet und er hat auch gesagt, ja, ich weiß, natürlich ist es aus einer sehr privilegierten Situation heraus, dass er als Vater sagen kann, so, ich lege mein politisches Amt zurück, weil ich mehr Zeit für meine Söhne haben möchte, weil ich mich um meine Familie kümmern möchte. Da gibt es jetzt natürlich Ressourcen, dass er sich das leisten kann. Das heißt, aktuell ist es so, du musst dir innerfamiliäre Gleichberechtigung leisten können. Ich habe auch wahnsinnig viele Freundinnen, Frauen im Umfeld. Da sind, weiß ich nicht, die Frauen beispielsweise Kindergärtnerinnen, Friseurinnen, Dinge, die man ganz oft so als typische Frauenberufe bezeichnet. Und Männer haben ganz hochdotierte Jobs in, ich weiß nicht, technischen Berufen, wo du gar nicht darüber sprechen oder nachdenken musst, dass der Mann seine Stunden reduzieren würde, weil die Frau das im Leben nicht finanziell ausgleichen könnte. Und das ist natürlich in dem Moment, wo das anders ist und wir das sozusagen anders aufteilen können, ist es ein sehr großes Privileg. Michael Lindner hat auch erzählt, dass ihn viele Väter kontaktiert haben, gesagt haben, boah, ich wünsche mir das auch, ich würde das total gern so machen. Aber es geht sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht aus.
Wir waren bei dir und deinem Aufwachsen in der Nähe von Salzburg in einem Bergdorf in den 80ern. Gab es denn jemand, die irgendwas angestoßen hat, trotz allem in dieser Zeit, wo du aufgewachsen bist? Egal ob positiv oder negativ, weil ich glaube, du hast mal von einer Deutschlehrerin erzählt, in die du sehr große Hoffnungen gesetzt hast.
Ja, schon. Also leider gibt es keine so schöne Geschichte oder wie andere das dann oft haben. So, boah, dann gibt es die eine Person, die hat mir Bücher gegeben, die hat mich inspiriert und so. Das ist so nicht passiert. Sie war sehr, auf Männer ausgerichtet auch, also auf diesen literarischen Kanon, wie man ihn kennt. Und sie hat mir immer vermittelt, dass Frauen nicht schreiben können und auch nicht dürfen, dass Frauen maximal so, ich weiß nicht, Liebesschmonzettel und Kinderbücher zustande bringen. Und sie hat mir sehr verleidet und sehr ausgeredet auch. Und ich war halt sehr jung und habe mich davon schon beeinflussen lassen, weil für mich war sie so die erste belesene Person in meinem Leben. Davor hatte ich irgendwie nur Zugang zur Pfarrbücherei. Und dort gab es irgendwie Konsalik und Biografien von Mozart, die ich alle gelesen habe mit 12, weil ich hatte ja irgendwie sonst nichts. Deswegen hat mich das ziemlich zurückgeworfen insgesamt, aber es ist lange her und mein inneres Kind ist schon auch geheilt, weil es gab inzwischen viele Situationen an Schulen. Ich machte ja auch so Workshops und Lesungen, auch Schreibworkshops, wo die Jugendlichen dann selber Geschichten schreiben. Und ehrlich gesagt bedeutet es immer Retraumatisierung ohne Ende, allein so eine Schule zu betreten. Da steigt mir irgendwie so alles hoch. Aber dann denke ich mir, wenn nur ein einziger junger Mann oder eine junge Frau in dieser Klasse sitzt, der das was bedeutet, dass ich da bin und mir hätte es was bedeutet vor 25 Jahren, dann habe ich schon was erreicht. Und außerdem war ich in den Niederlanden eingeladen, da gab es nämlich so einen Übersetzungswettbewerb an der internationalen deutschen Schule Den Haag und die haben einen Teil von Die Wut, die bleibt übersetzt und haben dann davon ausgehend auch so Wettbewerbsprojekte gemacht. Die Jugendlichen durften Dinge irgendwie fotografieren und zeichnen und auch selber Geschichten schreiben. Und dann hat ein 12-jähriges Mädchen diesen Wettbewerb gewonnen und hat auf der Bühne diese Geschichte vorgelesen, die inspiriert war von Die Wut, die bleibt, und wurde so bejubelt. Und ich war da und die österreichische Botschaft war da. Und es war so schön und so wholesome. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt anders. Viele Dinge haben sich verändert und vielleicht schließt sich da für mich auch irgendwie so ein bisschen ein Kreis. Deswegen, ich bin damit okay.
Wenn du so viel an Schulen bist und dort deine, über deine Bücher sprichst, aus deinen Büchern liest, was für Jugendliche oder junge Menschen erlebst du da?
Das ist natürlich dann jetzt immer ein bisschen ein abgesteckter Rahmen. Das heißt, die Deutschlehrerinnen haben fast immer mit dieser Klasse oder je nachdem, wer daran teilnimmt, das Buch schon gelesen und gewisse Dinge angesprochen. Das heißt, wenn ich dann komme, sind die meist schon irgendwie ein bisschen vorbereitet. Aber generell merke ich, die haben einen unglaublichen Wissensvorsprung, also einen Startvorteil, den wir vor 25 Jahren einfach nicht hatten. Auch an Begrifflichkeiten, an der Fähigkeit, Dinge zu erkennen und auch zu benennen. Also wenn ich weiß, okay, ich habe keine Ahnung, mit 15, 16 auch solche Sachen erlebt, aber wir fanden das normal. Und dann diesen 15-, 16-jährigen Mädchen gegenüber zu sitzen, die sagen, das ist alles nicht in Ordnung, weil. Und was ich schon merke, was ja auch irgendwie im öffentlichen Diskurs ganz viel stattfindet, ist tatsächlich so eine, ja, ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was die Mädchen wissen und wo sie sich hinbewegen und wie informiert sie sind und auch wie interessiert. Und dass es bei den Jungs zwar auch stattfindet, aber eher vereinzelt. Also da gibt es dann immer so zwei, drei, die sehr feministisch unterwegs sind und auch wirklich auf diesem hohen Level mitdiskutieren. Aber generell ist es bei den Mädchen viel mehr.
Wie sehr wirkt da TikTok mit rein? Also wenn man sich anguckt, welche Accounts auf TikTok Reichweite haben, das sind vor allem rechte Accounts, Accounts, die Fake News verbreiten. Also die AfD zum Beispiel ist da wahnsinnig stark und jemand, ein AfD-Politiker wie Maximilian Krah, kann da vor der Europawahl Statements posten und irgendwie den Männern erklären, wie sie ein Mann zu sein haben und irgendwie welche Rolle die Frau hat und Tipps zum Daten, die alle wahnsinnig, ja, man muss wirklich sagen, misogyn sind und auch sehr, sehr alten Rollenklischees entsprechen. Und solche Videos sind emotional, sie werden geklickt, sie werden verbreitet, sie erreichen junge Menschen, junge Männer. Man sieht es ja auch in den Landtagswahlergebnissen hier in Deutschland, wo junge Männer und Erstwähler vor allen Dingen AfD gewählt haben. Man sieht es bei Trump in den USA. Siehst du da so eine Diskrepanz zwischen jungen Frauen und jungen Männern quasi in der Offenheit für solche progressiven feministischen Themen?
Also junge Frauen sind diesem Content natürlich auch ausgesetzt, diesem ganzen patriarchalen Content. Man weiß, es gab ja so neue Studien jetzt auch gerade, dass es maximal 20 Minuten dauert, bis dir auf TikTok solche misogynen Sachen eingespielt werden. Du musst gar nicht aktiv danach suchen oder dich irgendwie in so eine Richtung bewegen, sondern die werden eingespielt, aber wir tun dann immer gern so, als wäre all dieser Content, das ist ja auch, geht ja auch viel weiter als TikTok, sind ja auch alle Bücher, Kinderbücher, Erwachsenenbücher, Filme, alles, womit wir uns beschäftigen, als wären wir dem so passiv ausgesetzt und ganz hilflos. Aber wir sind es, die diesen Content kreieren und wir liken ihn und kaufen diese Dinge und teilen das und sorgen dafür, dass es immer und immer wieder reproduziert wird, weil da steckt natürlich sehr viel kapitalistischer Motor dahinter. Das heißt, wir haben da sehr viel Gestaltungs- und Wirkmacht in dem, was wir konsumieren und was wir irgendwie, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Und was ich aktuell sehr schwierig finde, ist, dass man dann so tut, ah, junge Männer sind so hilflos. Und man, es dann heißt auch immer, die bewegen sich in einem Vakuum, weil sie wollen sich nicht mehr an diesen alten, toxischen Rollenbildern orientieren. Aber es gibt auch keine neuen. Und oh nein, das bedeutet irgendwie dann offenbar automatisch, dass sie sich Richtung rechts orientieren müssen. Also es ist gar kein Vakuum, es hat eigentlich eine Schieflage nach rechts, komischerweise. Und erstens finde ich, das gehört zu diesem großen Projekt, auf das wir uns geeinigt haben, dass wir Männer irgendwie nie zur Verantwortung ziehen und es ihnen immer ganz gemütlich machen und auch jetzt sagen, ach, die können einfach gar nichts dafür. Das ist leider ganz schwierig für die jungen Männer. Während aber junge Frauen es ja auch schaffen, sich komplett ohne Rollenbilder, die sind ja für junge Frauen genauso, und vor allem Frauen sehen sich ja auch nirgends repräsentiert, in der Politik nicht, in der Wirtschaft nicht. Sie sehen sich auch in der ganzen Geschichtsschreibung nicht, weil wir alle Frauen aus der Geschichtsschreibung ausradiert haben. Die schaffen es ja trotzdem, sich in Richtung Gleichberechtigung zu orientieren und zu sehen, wie könnten wir die Zukunft anders gestalten und toleranter werden und besser in unserem Zusammenleben. Und außerdem generell können Menschen sehr wohl Dinge verändern, ohne dass es irgendjemand anders vorher gemacht hat. Das nennt man Fortschritt. Also wir sind in der Lage, ohne zu sehen, ach so, hat schon mal jemand gemacht, jetzt mache ich es nach. Wir können es auch als Erster machen. Also Männer können durchaus in Richtung eine ganz neue, offene und liebevolle Männlichkeit gehen. Sie können sich auch an Negativbeispielen orientieren. Sie können auch sagen, so wie die Generation unserer Väter und Großväter waren, so wollen wir nicht sein. Wir müssen uns irgendwie anders aufstellen. Das heißt, ich bin sehr strikt dagegen, von diesem Vakuum zu sprechen und auch so zu tun, als hätten Männer dafür keine Verantwortung.
Wenn wir über diese Gewalt sprechen, die da zum Beispiel in den sozialen Medien irgendwie ihre Plattform findet, wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, dann muss ich auch an die neuesten Zahlen denken, die das Bundeskriminalamt für Deutschland vorgestellt hat, jetzt im Winter, und die eben zeigen, dass die Gewalt gegen Frauen immer mehr zunimmt, die Zahlen nehmen zu. Es gab einen kleinen Aufschrei eine Woche lang, haben irgendwie ein paar prominente Stimmen gesagt, nein, das kann nicht sein und auch wir Männer müssen die Verantwortung übernehmen und so weiter. Und dann frage ich mich aber dennoch, diese Gewalt gegen Frauen, die weiterhin steigt, obwohl es jedes Jahr diese Statistik gibt und den klitzekleinen Aufschrei, steigt diese Gewalt nicht trotz der Emanzipation, sondern wegen?
Es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Buch von Susanne Kaiser, Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen, glaube ich, so heißt es, wo sie auch zeigt und erklärt, dass das eben so Schritte sind, die so gleichzeitig passieren. Das heißt, je mehr Emanzipation, umso mehr steigt auch die Gewalt, um diese Emanzipation wieder zurückzudrängen. Und das ist ja eben auch was wir beobachten und was immer schon auch so in Wellen kam. Also wenn wir wissen, es wird ja dann oft so gern als Wellen des Feminismus und so bezeichnet, weil natürlich ist das Patriarchat ja jetzt auch nicht irgendwie passiv und sitzt dann da und sagt so, okay, alles gut, teilt euch ruhig Gleichberechtigte auf und vernichtet mich, sondern hat natürlich sehr, sehr tiefgreifende Mechanismen, um das dann jeweils wieder zurückzudrängen.
Wobei das Patriarchat den Männern ja eigentlich auch nicht gut tut. Also es wäre auch zu verkürzt zu sagen, die Männer, ich bin jetzt ganz pauschal, aber ich sage das immer so ganz grob, die Männer, die lassen das jetzt alles so weiterlaufen und wollen diesen Backlash, weil sie es ja auch wirklich schön daran haben, wenn, um auf ein 50er-Jahre-Bild zurückzukommen, die Frau mich abends erwartet, mir die Kartoffeln vollgewärmt vor den Sessel stellt und dann gibt es eben das Schnitzel auf dem Tisch. Ist doch alles eigentlich ganz schön, das wollen wir wieder zurückhaben.
Ja, und das wird den Männern halt auch so suggeriert, also man nennt das patriarchale Dividende, dass Männer Vorteile haben im Patriarchat, einfach weil sie Männer sind. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, Boris von Hees tut das zum Beispiel, sieht man sehr, sehr genau, dass Männer in Wirklichkeit viel mehr betroffen sind von Suizid, Alkoholmissbrauch, dass 94% aller Gefängnisinsassen Männer sind, dass die Gewalt von Männern in Richtung Frauen, aber von Männern gegen Männer strömt, dass Männer tatsächlich nicht sehr gut überleben in diesem System und dass ihnen vor allem immer so, ja, wie so eine Karotte vor die Nase gehalten wird, im Sinne von, schau, alle Menschen in Machtpositionen sind männlich, du kannst das auch erreichen, du kannst erfolgreich sein, du kannst reich sein, du kannst Macht haben, aber der Mann an sich, ich sage jetzt auch so pauschal wie du, kann das gar nicht. Also für die meisten Männer ist das vollkommen unerreichbar und sie befinden sich in so einem ganz krassen Hamsterrad aus Frust. Und sie werden außerdem wirklich auch von Anfang an so sozialisiert, dass sie von allen Gefühlen abgetrennt sind, außer von der Wut. Die Wut ist so die einzige Emotion, auf die Männer tatsächlich Zugriff haben und haben sollen und haben dürfen, weil die männliche Wut ist eben ein sehr effizientes Mittel des Patriarchats. Und da sind wir wieder beim Backlash und bei der Verfügbarkeit, wenn Frauen die entziehen, indem sie sich eben emanzipieren, gibt es Probleme.
Jetzt heißt es ja sehr oft, schützt nicht eure Töchter, sondern erzieht eure Söhne. So, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin meintest, mit dem Vakuum. Also man darf nicht so tun, als wären Männer diesen ganzen, ich weiß nicht, rechten, misogynen Content einfach so hilflos ausgeliefert und könnten da nicht mal selber in die Reflexion starten. Aber gleichzeitig gibt es ja auch genug Bücher wie deine Bücher, aber auch, du hast ja auch gerade einige zitiert, Statistiken, Sachbücher und so weiter, wo man sagen könnte, okay, Podcasts, so, wenn man das irgendwie nebenbei konsumieren möchte. Also es gibt ja viele Formen und Infoquellen, wo man ja sagen könnte, okay, ihr könntet euch ja auch eigentlich einlesen. Und dieses Erzieht eure Söhne klingt ja auch wieder so wie, ja, Muttis, es ist ja dein Sohn, der dann später vielleicht zum Frauenschläger werden könnte, also erziehen doch mal besser. Wo liegt denn da die Arbeit und bei wem?
Tatsächlich gibt es auch diesen Spruch, oder? Mütter machen Männer.
Ah ja.
Was auch eben auch sehr schön zeigt, dass wir die Verantwortung generell in Frauen und Müttern umhängen. Überhaupt tun wir das. Wir tun dann immer gern so, dass die Unterdrückten doch bitte was an ihrer Unterdrückung ändern sollen. Aber wenn das möglich wäre, dann gäbe es gar keine Unterdrückung. Und es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil mir wird dann auch oft gesagt, naja, aber dann müssten doch Mütter einfach nur im Wohnzimmer den Kindern, mit denen sie ja eh die meiste Zeit alleine sind, antipatriarchales Wissen weitergeben und dann wäre in zwei Generationen alles Geschichte. Aber dann gehen wir auch davon aus, dass Frauen antipatriarchales Wissen haben müssten. Das ist nicht immer automatisch der Fall. Wie denn auch? Also du wirst ja als Frau genauso in diesem System sozialisiert und kannst es nicht gleichzeitig verlassen, um es zu hinterfragen. Die meisten Frauen, so gut wie alle Frauen, haben diese Mechanismen auch wahnsinnig verinnerlicht und sind davon geprägt und sehen gar nicht, wie sehr sie uns allen schaden, genauso wenig wie die Männer. Und ja, es ist schon etwas, wo ich weiß und auch versuche, in diese Richtung zu gehen. Es gibt im Frühjahr dann ein Sachbuch von mir, das tatsächlich auf dieses Söhne-Thema ein bisschen eingeht und zeigen soll, einerseits eben, wie sehr Männer auch unter diesem System leiden und andererseits, was sie tun können, um sich diesem feministischen Kampf anzuschließen. Und ich bin der Meinung, es hat bisher noch nie einen positiv formulierten Aufruf an Männer gegeben, dem Feminismus sozusagen beizutreten. Es ist vollkommen logisch, warum nicht, wenn man sich das anschaut historisch. Was wollten die Frauen zuerst und warum wollten sie das? Sie wollten natürlich das Gleiche haben, was bürgerliche weiße Männer hatten. Sie wollten ein Wahlrecht und sie wollten ein Recht auf Bildung und Zugang zu Universitäten und Beruf und so weiter. Und das haben sie erreicht und dann haben sie sich immer so ein bisschen weiterentwickelt und aktuell haben wir erkannt, dass wir einen sehr, sehr viel inklusiveren Feminismus brauchen, der tatsächlich auch mehr Menschen mit einbezieht als irgendwie nur weiße, gebildete Feministinnen. Und zum ersten Mal, glaube ich, geht es jetzt auch ein bisschen so in diese Richtung, dass Männer nicht der Feind sind, sondern Partner sein müssen in diesem Kampf. Erstens, weil sie selber davon profitieren und zweitens, weil ich denke, es geht so unglaublich viel Kraft und Zeit und Energie verloren durch diesen Kampf der Geschlechter, wie wir gern sagen. Und es ist ein bisschen so, streiten sich zwei, freut sich der Dritte, weil dann muss das System gar nichts mehr machen, wir erledigen das alles alleine.
Du hast einen Sohn und eine Tochter. Wie merkst du quasi, dass deine Erziehung und die deines Partners, eure Erziehung, Früchte tragen? Also hast du manchmal so Momente, wo du denkst, wo du vielleicht so ein bisschen stolz bist und denkst, ah ja, der Feminismus kommt bei meinem Kind an, oder?
Also er pubertiert so gerade. Frag mich lieber in ein paar Jahren nochmal. Tatsächlich beides. Es ist schwierig, weil ich dachte früher auch, dass der Einfluss einer Mutter viel, viel größer ist. Aber ich weiß heute, meine Stimme ist zwar sehr laut, aber sie ist nicht die einzige Stimme. Und eben all dieser ganze Content, all diese Menschen, muss ich vorstellen, von Anfang an, das Patriarchat geht mit in den Kindergarten. Es ist in jeder Kinderserie, es ist in jedem Kinderbuch, es ist in jeder Interaktion anwesend. Es ist in dieser ganzen Erziehungsmaschinerie, die wir gestartet haben und die ja aktuell geschlechtersensibler geworden ist, ja, aber das bedeutet fast ausschließlich, dass wir Mädchen so männlich konnotierte Eigenschaften mitgeben. Oder wir sagen zu Mädchen, hey, sei tough, sei selbstbewusst, setz dich durch, interessiere dich für Natur und Technik, Girl, Boss. Und das ist gut und wichtig und richtig, aber wenn wir tatsächlich an Gleichberechtigung interessiert wären, müssten wir ja auch jungen Männern und Buben erlauben, dass sie weiblich konnotierte Eigenschaften annehmen, dass sie zärtlich sind und zugewandt und empathisch und sich kümmern und kommunikativ und offen. Und das tun wir nicht, eben weil es für uns weibliche Eigenschaften sind, lehnen wir sie ab. Und wir lehnen sie erst recht an Männern ab. Wir wollen keine effeminierten Männer haben. Und da sehe ich einfach, dass das natürlich nicht ausreicht, wenn du als Mutter immer versuchst, dagegen zu halten und zu argumentieren. Aber die ganze Außenwelt ist so präsent und so laut und so stark und vermittelt sozusagen meinem Sohn quasi permanent das Gegenteil von dem, was ich ihm sage.
Du hast ein sehr schönes Zitat in deinem Buch Und alle so still. Da sagt eine der Frauenfiguren, Frauen sollten sich das Kümmern nicht abtrainieren. Sie sollten nicht aufhören damit, aber Männer sollten endlich damit anfangen. Und das fand ich total treffend, weil diese Frauen, die da die Arbeit niederlegen, die kümmern sich ja weiter, aber nämlich umeinander. Und schon ist es keine Arbeit mehr, sondern etwas, was sie freiwillig und gerne machen und nicht quasi so von ihnen erwartet oder aufgezwungen wird. Also ist Kümmern nicht das Problem, sondern wirklich eben diese Frage der Verteilung oder auch dieses spontane einfach machen. So.
Ich habe mir diesen Satz mit Erlaubnis ausgeborgt von Franziska Schutzbach, deren Bücher ich auch unbedingt empfehlen mag, vor allem die Erschöpfung der Frauen, weil sie unglaublich klug sind. Und tatsächlich ist es ja an uns, dass wir diese Tätigkeiten mit Geschlechterrollen verknüpft haben aktuell, was bedeutet, dass wir der einen Hälfte der Bevölkerung, den Frauen, das alles umhängen und irgendwie zuschauen, wie sie dabei in die Knie gehen. Und es den Männern aber auch sehr aktiv wegnehmen. Also Männer, die eben sozusagen auf der einen Seite befreit sind von Care-Verantwortung, aber auf der anderen Seite auch nicht so richtig Zugang haben zu all diesen Aufgaben und in die Bindung zu gehen zu ihren Kindern und Familien und sich das gleichzeitig ein bisschen wünschen würden. Und das habe ich auch gemeint mit dieser Verantwortung von vorher, dass die sich das hoffentlich in Zukunft aber erarbeiten werden.
Welche Rolle spielt dann da Solidarität unter Frauen, also Schwesternschaft? Weil die wird in deinem Buch Und alle so still ja sehr stark gelebt von den Figuren. Ist das quasi noch so ein Ausweg, den wir haben und den wir noch stärker fokussieren sollten?
Tatsächlich ist die Schwesternschaft in Und alle so still einfach gegeben. Und das hat einen Grund, weil ich nämlich wegen die Wut, die bleibt, auf so vielen Bühnen so vehement über diesen weiblichen Zusammenhalt gesprochen habe. Und ich habe auch immer diese ganzen Buchtipps dabei von Büchern anderer Frauen und weiblichen nicht-binären und Trans-Schreibenden. Und ich werde dann auch oft gefragt, spinnst du eigentlich komplett? Ständig hältst du Bücher anderer Frauen in die Kamera? Was ist denn, wenn die Leute jetzt hingehen und diese Bücher kaufen und deines nicht? Und ich sage dann immer, es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn mehr Menschen Bücher von Frauen und nicht-binären Transschreibenden kaufen und lesen und drüber reden und ihren Horizont erweitern und Räume betreten, in denen sie miteinander über diese Themen sprechen können, weil wir einfach nur durch Männeraugen auf die Welt schauen lernen, durch diese ganzen Werke, die wir vor allem in der Schule auch lesen müssen und die wir als Literatur definieren. Und ich weiß, dass internalisierte Misogynie real ist. Natürlich, du kannst, also Frauen hassen Frauen genauso, du kannst es nicht gleichzeitig lernen und verlernen. Aber man kann sich zumindest dessen bewusst werden und man kann auch kleine Löcher stechen in diesen Filter, durch den wir auf andere Frauen schauen. Und dann gab es hinterher oft Gespräche, dass Frauen gekommen sind und gesagt haben, weißt du, das ist total schön, was du da sagst über weiblichen Zusammenhalt und wir hätten ihn so gern, aber es gibt ihn nicht. Und das ist etwas, was gleichzeitig stimmt und nicht stimmt, weil einerseits ja, er wird uns sehr effizient abtrainiert von Anfang an. Wir lernen immer nur, dass andere Frauen unsere schlimmsten Feindinnen sind, weil nur eine von uns Topmodel werden kann und nur eine von uns diesen Bachelor kriegen kann und nur eine von uns dank Frauenquote diese Stelle besetzen kann. Aber weiblichen Zusammenhalt hat es immer schon gegeben. Durch die Jahrhunderte auf der ganzen Welt wird nur sehr aktiv aus den Geschichtsbüchern rausgerissen, damit wir denken, dass wir nicht zusammenhalten können, damit wir die Kraft in dieser Solidarität nicht entdecken. Und da habe ich mir überlegt, okay, gut, dann schreibe ich es euch einfach auf. Ich schreibe euch auf, wie diese Solidarität ausschauen könnte und wie sie sich anfühlen könnte. Weil wenn wir sie erstmal lesen können und sie uns irgendwie vorstellen können und uns überlegen können, reden wir drüber, wie könnten wir das real werden lassen?
Es gibt viele starke Sätze in deinem Buch und alle so still. Ein weiterer lautet, wann immer irgendwo ein Kind oder eine alte Person umfällt, kommt eine Frau und hebt es auf. Und für mich bleibt als Frage, wer hebt die Frauen auf?
Ich finde es sehr schön, dass du genau die zwei Sätze zitierst, die ich nicht selber geschrieben habe. Denn der stammt nämlich von Gertrud Klemm, Vorreiterin österreichischer feministischer Literatur.
Aber großartig, eben, da haben wir das. Ja. Gelebte weibliche Solidarität. Ja, so. Du empfiehlst nicht nur Bücher, sondern du beziehst dich auch auf Werke.
Und ich habe sie auch in der Danksagung genannt, also es hat alles in der Richtigkeit. Ich habe sie auch gefragt, weil diese zwei Sätze, wie du sagst, so unglaublich stark sind und treffend und passend. Und ich sozusagen mein Gebilde drumherum gebaut habe. Und eben, wer hebt die Frauen auf? Sie können sich wahrscheinlich nur gegenseitig aufheben.
Also die Schwesternschaft.
Ja.
Die Autorin Mareike Fallwickel, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.